Wir haben heute Morgen einen reich gefüllten Sonntagmorgen. Wir sind verbunden mit der Gemeinde Jesu in Thailand und freuen uns, dass im Anschluss an den Gottesdienst Frau Renate Brinkmann uns einen Bericht über ihre Tätigkeit dort bei der Marburger Mission geben wird. Wir wollen aber jetzt unseren Gottesdienst im Namen Jesu beginnen. Und er lädt uns alle ein, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Wir singen das Lied von der güldenen Sonne 346, die Verse 1, 2 und 4. Herr Jesus Christus, wir freuen uns heute Morgen über die Schönheit dieser sommerlichen Welt. Das erquickt uns, wenn wir die Blüten und das Grüne sehen. Und das ist doch alles dein Werk. Und dann bedrückt es uns noch mehr, wie in uns viele Dinge verdorben und notvoll sind. Und wir warten da auf dein Eingreifen, auf dein Lösen. Wirke du in uns und rühre uns an heute Morgen. Du weißt, wo jeder jetzt Hilfe braucht und von dir Lösungen erwartet. Du kannst deinen hellen Schein in unsere Herzen fallen lassen, dass Trauer, Angst, Sorgen und Schwermut weichen müssen und wir getröstet werden, durch den Glauben an dich. Und so wollen wir dir jetzt in der Stille all das sagen, was uns beschwert. Bei dir, Herr, ist die Quelle des Lebens. Und in deinem Licht sehen wir das Licht. Amen. Wir hören den Chor.
Weich dir, Herr.
Bibeln, wir wollen Psalm 36 lesen, Vers 6 bis 11, Seite 529. Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen. Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes und dein Recht wie die große Tiefe. Herr, du hilfst Menschen und Tieren. Wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben. Sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses und du tränkst sie mit Wonne wie mit einem Strom. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens. Und in deinem Licht sehen wir das Licht. Breite deine Güte über die, die dich kennen, und deine Gerechtigkeit über die Frommen.
Jetzt möchte ich Sie bitten, dass Sie den kleinen Zettel zur Hand nehmen, der auf Ihrem Platz lag. Wir wollen jetzt gemeinsam mit Ihnen was singen. Der Chor singt Ihnen diesen Vers mal vor, trachte zuerst nach Gottes Reich. Und dann wollen wir miteinander diese drei Verse singen. Der Chor hat dann noch Begleitstimmen dazu und es wäre schön, wenn Sie da alle mitsingen. Also einmal singen wir es Ihnen vor und dann singen wir Vers 1 bis 3 miteinander.
So schön, dass wir sie noch öfter engagieren müssen zu diesem Wechsellied. Und nun singen wir mit dem Chor zusammen weitere Verse von diesem schönen Lied der güldenen Sonne. Der Chor zuerst die Verse
8 und 9.
Und dann kommen wir mit den Versen 10.
Und dann machen wir nochmal einen großen Chor ohne die Orgel. Dann singen Sie die Melodie mit bei Vers 10 und 12 und der Chor singt auch nochmal mit dazu. Das probieren wir nochmal miteinander.
Zuerst also zwei Verse der Chor allein.
Sorry.
wenn Sie aufschlagen, Matthäus 22, Vers 1 bis 14, Neuen Testament, Seite 28. Die Seitenangaben betreffen nur unsere ausgelegten Bibeln, die sind einheitlich. Und Jesus fuhr fort, in Gleichnissen zu ihnen zu reden: Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der für seinen Sohn die Hochzeit ausrichtete. Und er sandte seine Knechte aus, um die Geladenen zur Hochzeit zu bitten, doch sie wollten nicht kommen. Abermals sandte er andere Knechte aus und sprach: Sagt den Gästen, siehe, meine Mahlzeit habe ich bereitet, meine Ochsen und mein Mastvieh sind geschlachtet und alles ist bereit, kommt zur Hochzeit. Aber sie achteten nicht darauf und gingen hin, einer auf seinen Acker, der andere an sein Geschäft. Wieder andere aber ergriffen seine Knechte, misshandelten und töteten sie. Da wurde der König zornig, schickte seine Heere aus und ließ diese Mörder umbringen und ihre Stadt anzünden. Dann sagte er zu seinen Knechten: Die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Gäste waren es nicht wert. Darum geht hinaus auf die Straßen und ladet zur Hochzeit ein, wen ihr trefft. Und die Knechte gingen auf die Straßen hinaus und holten zusammen, wen sie trafen, Böse und Gute, und die Tische wurden alle voll. Da ging der König hinein, um sich die Gäste anzusehen, und sah da einen Mann, der hatte kein Feierkleid an, und sagte zu ihm: Freund, wie bist du hier hereingekommen und hast doch kein Feierkleid an? Das hat manche beschäftigt, wie das war, wo hat er das Kleid bekommen können, wenn er vielleicht gar keins besaß. Es gibt zwei Deutungsmöglichkeiten. Entweder heißt dieses Feierkleid nur übersetzt gewaschenes Kleid, war es nur die Pflicht, dass man säubern musste. Es gab aber auch andere Bräuche, dass mit der Einladung zusammen der Ausrichter der Hochzeit die Festkleider natürlich jedem überbringen ließ. Und der eine wollte es eben nicht anziehen, das gefiel ihm nicht. Er aber brachte kein Wort heraus. Da befahl der König seinen Dienern: Bindet ihm Hände und Füße und werft ihn in die Finsternis hinaus. Da wird Heulen und Zähneklappen sein, denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Herr, wir wollen doch deinen Ruf verstehen. Hilf uns dazu jetzt. Amen. Wir haben heute Morgen wieder einen unserer Missionssonntage. Und das gefällt mir so an Ihnen, dass Sie auch ein Herz für Mission haben. Das spüre ich ja immer wieder, wie Sie das mittragen. Das ist nicht selbstverständlich. Vielfach ist unter Christen die Mission nur eine Liebhaberei von kleinen Grüppchen. Und der große Teil, die große Masse der Christen hat nichts übrig von Mission. Es ist ja immer wieder erschütternd, wie wenige der Christen in Deutschland praktizierende Missionare sind. Da, wo sie stehen. Aber schlimm ist auch, dass Mission selbst heute Missverständnissen ausgeliefert ist. Wenn wieder aufgerufen wird, jeder Christ ein Missionar, dann stecken oft, so fürchte ich, ganz andere Vorstellungen dahinter. Der Gedanke zum Beispiel, die Kirche muss Mitglieder werben. Ach, das ist doch nicht Mission. Oder Kundendienst muss sein. Heute ist eine besondere Verwirrung entstanden über der Frage, ist Mission nicht der Liebesdienst, etwa den Hungernden, Kranken? Natürlich ist der Liebesdienst uns geboten, das ist doch gar keine Frage. Keiner kann sich vom Dienst der Liebe an den leidenden Menschen entziehen. Und sie sind gefordert, ganz und völlig. Aber wir verstehen ja unter Mission den besonderen Auftrag der Evangeliumsverkündigung. Wir können nicht einfach sagen, mit der Tat der Liebe ist die Verkündigung des Evangeliums schon erledigt. Liebe, ja. Diakonie, ja. Aber Mission auch. Dann kommt eine weitere Verwirrung, indem natürlich manche sagen, warum wollen wir den Leuten in Asien, Afrika unsere Glaubenserkenntnisse bringen? Die haben doch auch viel von Buddha erkannt und vom Moslem, und die Ayatollah sind doch auch ganz glücklich, und warum sollen wir denen das Evangelium bringen? Lass die doch in ihrer ganzen glücklichen Glaubensart, in ihrer Religion. Und darum will ich Ihnen heute sagen, was Mission ist, so wie es Jesus in diesem Gleichnis beschrieben hat. 4 Punkte. Erster Punkt: Gott will mit uns festen. Wenn wir Trepp auf, Trepp ab gehen in unserem Gemeindebezirk und Menschen einladen, spüre ich wie Sie die Verlegenheit, was soll ich denn sagen? Da kommen Sie doch mal zu uns in Gottesdienst. Ach, wo ist Ihre Kirche? Ja, ich habe ja so viel zu tun, und verstehen Sie, ich würde ganz gern kommen, aber was sollen wir sagen? Wir können doch höchstens etwas erzählen und sagen, kommen Sie mal, was da für nette Leute sind bei unserer Ludwig-Hofer-Gemeinde. Das sind liebe Menschen und das ist eine nette Kirche, die gefällt einem schon vom Holzwerk her. Aber da wären wir alle falsch. Das ist nicht Mission. Mission ist, dass wir die Einladung überbringen von einem großen Fest. Und das ist uns ganz ungewohnt. Ich will mal versuchen, das jetzt Ihnen zu übersetzen. Gott will ein Fest feiern. Wir sollen den Menschen sagen, wissen Sie, dass Gott mit Ihnen Fest feiern will? Die Leute, die verstehen das gar nicht. Für sie ist Gott ja so ferngerückt und irgendwas Heiliges, Ehrfürchtiges, etwas Trauriges, Würdiges. Gott will mit uns ein Fest feiern. Und das kleidet Jesus in das Bild der Hochzeit. Das will ich auch noch mal erklären, weil heute ja besonders bei jungen Leuten immer klar ist, warum man Hochzeit feiert. Warum denn? Nicht wegen Trauschein. Wegen öffentlichen Gelöbnis der Treue. Das wird besiegelt durch eine Urkunde. Gott will einen Bund schließen. Ein Liebesbündnis mit seiner Gemeinde, mit denen, die an ihn glauben. Der heilige Gott hat sich aufgemacht. Es kommt das Bild oft in der Bibel, die Hochzeit des Lammes, das ist ja immer ein Bild für Jesus in der Vermählung mit seiner Gemeinde. Dass auch in Freud und Leid uns treu bleibe. Das ist doch ein Fest, das man feiern muss. Und wir gehen davon aus, dass das in einer Ehe sehr ungleiche Partner sein können. Das darf man bei so einem Anlass auch vor unseren jungen Menschen immer wieder sagen, die meinen, als ob in einer Ehe Ideale sich treffen würden. Das ist gar nicht gesagt. Sondern dass zwei sehr notvolle Partner miteinander zusammenkommen, um sich zurechtzuhelfen. Bei dieser Hochzeit, die da im Bild von Jesus beschrieben ist, ist das ja noch viel merkwürdiger. Wer da heiratet, das kann manchmal vorkommen, wenn man eine Hochzeitsanzeige bekommt, dass man sagt, Mensch, die zwei haben geheiratet, wie das oft ist in der Liebe, Gegensätze ziehen sich an. Das ist ja in dieser Hochzeit, die Gott feiern lässt, noch viel ungewöhnlicher. Jesus, der Heilige, verbindet sich mit seiner Gemeinde, die so viel Not macht, wo so viel Sünde und Dunkles und Schmutz sich findet in unserem Leben. Und dann tritt Jesus hin und sagt, in Freud und Leid will ich dir treu bleiben. Dieses ist ein Fest, ein unglaubliches Fest, wie er sich bindet. Und diese Liebe ist so, dass er sie nicht aufkündigt. Auch wenn der Ehepartner, wir die Gemeinde, es ihm sehr, sehr schwer machen. Da entbrennt seine Liebe nur noch viel mehr. Da beugt er sich nur noch viel tiefer herunter und will den anderen in die Höhe bringen. Das ist das Urbild, das Paulus immer für Ehe gemeint hat. Wie Christus geliebt hat die Gemeinde. So sollen wir einander lieben. In dieser unheimlichen Geduld, langatmig, ohne Ende. Das ist nicht eine Vermählung Jesu mit der Welt. Nein, das meint die Bibel gar nie. Jesus hat sich nie mit der Welt vermählt. Gegenteil. Es ist ein Gegensatz zwischen der Welt und Jesus. Zwischen dem Reich der Welt und Reich Jesu. Aber die Vermählung Jesu im Liebesbund mit seiner Gemeinde, das sind die, die an ihn glauben. Und nun dürfen wir die Einladung weiterbringen und dürfen das sagen. Komm doch. Die Einladekarten sind gedruckt. Der König gibt sich die Ehre. Das wirkt ja ganz komisch. Da gibt sich die Ehre, der König, Herrn Müller und Herrn Schulze einzuladen zur Hochzeit. So tief steigt der heilige Gott herunter, dass er wirbt und sagt, wären Sie nicht so nett. Hätten Sie nicht die Freundlichkeit, an meinem Fest teilzunehmen, wenn Sie einladen zum Fest Gottes. Ich verstehe, dass man immer dieses Gefühl hat, es sieht so entwürdigend aus, wo schon einer so an der Türe sagen kann, ach, es interessiert mich doch nicht, gehen Sie doch weiter. Da oben sitzt so ein Verschrobener, vielleicht haben Sie bei dem mehr Glück im vierten Stock, aber bei mir doch nicht. Wissen Sie, ich bin ein erfolgreicher Typ und ich lebe mein Leben. Und da gehen die Knechte aus und überbringen die Einladung. Sagen Sie es den Leuten direkt, Gott will mit ihnen feiern. Gott will sie hineinnehmen in seinen Liebesbund. Gott hat ein persönliches Interesse an ihnen. Und Gott hat keinen Spaß an seinem Fest, wenn sie nicht kommen. Auch wenn es einer einen falschen Hals kriegt und meint, er könne nun auf Gott so heruntersehen und das so auf die Seite werfen, so ist die Einladung. Aber das mit der Freude ist wirklich so. Unsere Feste, die wir feiern, sind ja sehr schwach. Ich sagte neulich, wir wollen kein Sommerfest feiern am 7. Juli, wir wollen bloß einen Sommerabend machen. Das Wort Fest ist mir viel zu groß, wir kriegen das gar nicht so gut hin. Aber bei Gott geht's immer um ein Fest, wenn da einer zu ihm kommt. So hat Jesus in einem anderen Beispiel ja auch beschrieben, wo der Sohn mit seinen Lumpen heimkommt. Und dann stellt der Vater die ganze Küche auf den Kopf und holt das kostbarste Kalb aus dem Stall, von dem er schon einen großen Schätzbrei hat vom Viehhändler und sagt, das wird jetzt geschlachtet, heute wird gefeiert, kost was wolle. Ein Verlorener ist heimgekommen, das stellt ihm alles andere in den Schatten, das ist es wert und dafür ist Freude da. Und dann wird eine Musikkapelle engagiert. Nur wird im Himmel gar keine Musikkapelle nötig sein, wo einer heute zum Fest Gottes aufbricht. Da sind die Engelschöre da, die in ihrer vollkommenen Weise singen. Das hat Jesus treffend sagen können, im Himmel wird Freude sein. Jeder, der sich aufmacht und sein Leben Gott überschreibt, macht den Engeln im Himmel eine Freude, macht Gott eine Freude. So weit lässt sich Gott herunter, dass ihm das wichtig ist. Aber die wollten nicht. Andere sagten, wir interessieren uns nicht dafür. Das steht genau da, Vers 5, aber sie achteten nicht darauf. Sie ließen das einfach, die ließen den reden und an der Tür und gingen einfach an ihm vorbei und sagten, lass mal, wir haben gerade Wichtiges zu tun. Mir tut das manchmal weh, wenn ich in den Geschäften sehe, wenn so ein Vertreter dasteht. Und dann wartet der und will seine Bestellung aufnehmen und dann wird immer wieder ein Kunde vorher bedient. Ich denke, mir tut ein Mann leid. Der hat doch auch Gedränge in seiner Zeit und da lässt man den immer wieder stehen, weil der Kunde vorgeht. Ich verstehe das ja im Geschäft. Aber wenn man Gott einfach immer so stehen lässt und seine Boten und den Ruf auf die Seite schiebt, sie müssen diesen Ruf Gottes annehmen. Darum geht es in der Mission, dass wir Menschen sagen, komm, aber nicht bloß in die Kirche und nicht ins Gemeindehaus, sondern komm zum Fest Gottes. Du musst dabei sein, wenn diese große Feier beginnt und du wirst gebraucht und Gott wartet auf dich. Und dass wir das auch nicht manchmal überschätzen, so sehen wir das hier auch in unserem Gottesdienst immer wieder unterstreichen, dass eine persönliche Entscheidung wichtig ist. So darf es uns nie dazu verführen, als ob die persönliche Entscheidung, die ich fälle, meine Bekehrung, mein Glaubensschritt, mein Heil mache. Dass ich eine Einladung annehme, das ist doch kein Verdienst. Das ist doch ein Geschenk, das ich annehme und wo ich Ja sage. Das ist das Billigste, was ich tun kann. Das ist doch kein Werk. Der Ruhm gehört doch dem, der mich eingeladen hat. Und wir wollen nie sagen, aber ich habe mich entschieden, als ob das von uns etwas wäre, mit dem wir protzen könnten oder wo wir uns rühmen könnten, wo wir immer bloß sagen können, dass er mich einladen ließ, dass er mich gerufen hat, dass er mir nachging, ich verstehe es nicht. Es wären doch ganz andere da, dass er an mir ein Interesse hat, verstehe ich nicht. Warum Gott mit mir feiern will, wissen Sie es, dass Sie, selbst wenn Sie keinem Menschen in dieser Welt etwas bedeuten, Gott hat ein persönliches Interesse an Ihnen, darum hat er Ihnen seinen Ruf übertragen lassen, seine Einladung, komm zu meinem Mahl, Sie sind ihm wichtig und er freut sich, wenn Sie kommen, Gott will mit uns festen. Zweitens, es ist alles bereit. Die Suppe ist gekocht, steht schon auf dem Feuer und brutzelt vor sie hin. Der Steak ist gegrillt und der Reis ist körnig und jetzt die Schlagsahne ist fest. Ich will Ihnen jetzt keinen Appetit erwecken, aber Sie können es mal weitermachen. Es ist alles bereit. Das verstehe ich gar nicht. Der große König handelt in unseren Augen unsinnig. So richtet man kein Fest aus. Gehen Sie doch mal ins Mövenpick oder in den alten Simpel. Erst wenn der Kellner kommt und ihre Bestellung aufgeschrieben hat, fangen die in der Küche an. Vielleicht haben sie schon was in der Tiefkühltruhe vorgebacken, aber sie fangen erst an, wenn der Kunde bestellt hat. Das ist ein Bild, wie Gott sein Fest richtet. Er macht alles fertig und dann lädt er erst die Leute an. Wir treten an einen Tisch, auf dem die Gerichte schon stehen. Und auch das Bild kommt in der Verkündigung Jesu immer wieder vor. Ich finde es ein ganz einprägsames Bild. Er rechnet mit dem Appetit seiner Gäste. Ein Fest ist nicht schön, wenn einer kommt und sich an den Tisch hinsetzt und nun werden die Gänge aufgefahren, sagt er, ich darf nichts essen, ich mache gerade eine Abmagerungskur. Dann sagt er, bleib's lieber weg von der Hochzeit. So macht's auch keinen Spaß. Du musst auch mal richtig mitessen und dich mitfreuen. Man braucht auch einen Appetit und muss genießen. Bei dem Fest Gottes, zu dem eingeladen wird, geht es doch um ein Zugreifen. Haben Sie Hunger? Sie sagen, ja, ich komme her. Seit Tagen bin ich schon in großer Erwartung, wie die jungen Leute sagen. Da fasten wir schon 4 Tage vorher, damit es ein Stück gibt. Wenn ich zum Tisch des Herrn gehe, ich bin schwermütig. Ich habe so einen Hunger, dass der Herr mir jetzt ein Wort gibt, das mich an Leib und Seele gesund macht. Ich habe keine Kraft mehr. Ich bin in den Nerven herunter. Ich erwarte, dass seine Hand mich berührt. Wenn Jesus vom Brot spricht oder von dem Wasser, das wir trinken, dieses Wasser, das in uns wieder zu einem Brunnen wird, das wir weitergeben können an andere, wenn diese Einladung ausgesprochen ist, komm doch her und trag alles mit her an diesen Tisch. Zum Essen ist man eingeladen. Nichts anderes ist wichtig, als dass du dich tüchtig bedienst und dass sie, der König, richtig gerne, wenn aufgeräumt wird und wenn die Schüsseln leer werden, wenn sie sagen können, das ist für mich, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, das brauche ich heute wieder, dass meine Schuld zugedeckt ist und dass ich als Gerechter von hier weggehen kann, dass ich die Hand Jesus spüre, die mich hält, dass ich nicht fallen kann. Genieße doch die vielen Gaben. Wenn man unterwegs ist und nach einem guten Lokal sucht, das ist gar nicht leicht, da können Sie auch den besten Führer kaufen, da wissen Sie nie recht, wo isst man hier gut zu Mittag. Und da ist das beste Rezept, das ich Ihnen empfehlen kann, fragen Sie einen Passanten unterwegs, wo isst man hier gut? Und er sagt, ach, da gibt es viele Lokale, da ist die Krone und da ist, was weiß ich, das Deutsche Reich, das Gasthaus und da gibt es ein Hotel vorne noch zum Schwarzen Kreuz oder nicht so. Ja, aber wo isst man denn gut? Ja, das müssen Sie selber wissen. Da muss man sagen, nein, ich frage Sie jetzt, wo essen Sie, wenn Sie mit Ihrer Frau mal ausgehen? Fragen Sie so den Passanten, wo essen Sie denn? Ja, ich esse im Rössle, sagt er. Da gibt es das Beste. Gasthof mit Metzgerei und so und da essen Sie. Danke, das habe ich wissen wollen. Und wo Sie essen, da esse ich auch. Dem vertraue ich. Das ist so wichtig, wenn wir einladen, dass wir den anderen gar nicht lange Predigten halten, sondern sagen, wissen Sie, das ist für mich so eine Ermutigung. Ich glaube, das ist der schönste Einladedienst, den Sie sagen können, wenn Sie Menschen erzählen, sagen, kommen Sie mit, zu Jesus. Für mich ist das die ganze Erquickung. Wenn ich dort eingekehrt bin bei ihm, dann ist mir wohl. Sagen Sie es doch. Sie können es auch nicht beschreiben. Sie können nur sagen, komm mit. Das musst du haben und erfahren. Es ist alles bereit. Drittens. Die Geschichte verläuft peinlich, sehr peinlich. Die kommen alle nicht. Die haben Abhaltungsgründe. Also es ist kein Pappenstiel, wenn man heiratet. Das macht man ja normalerweise einmal im Leben. Und dass man dann sagt, entschuldige mal, ich muss das jetzt auch mal ordnen und das andere kommt dann auch zu seiner Zeit. Ich verstehe das gut. Und wenn einer ein neues Auto kauft, so ein Joch Ochsen war einem schicken Mittelklassewagen schon sehr ähnlich, da sagt man auch, das muss doch sein. Nein, es muss nicht sein. Einladung geht allem anderen vor. Allem anderen. Staune über unsere Autofahrer, die fahren manchmal einen weiten Umweg, bloß dass sie eine Tankstelle haben, wo sie das Benzin 4 Pfennig billiger kriegen. Mache ich auch. Man muss sein Geld zusammenhalten wegen ein paar Pfennigen, aber muss doch schauen, wo ich was kriege. Und wenn heute ausgeschrieben ist, Sie können einen Zuschuss kriegen für Heizkosteneinsparung vom Bund, der hat nochmal Mittel aus, der hat gute Steuereingänge und muss noch Geld ausgeben. Und da können Sie Anträge stellen, da würden Sie laufen und sagen, meine Braut wird das schon verstehen. Da ist eine Anmeldefrist. Den Wagen kann ich auch morgen noch kaufen. Jetzt muss ich das günstige Angebot benutzen. Auf einmal wäre es umgekehrt. Da kann man die Hochzeit auch nochmal verlegen. Das ist nicht so schlimm. Auf einmal merken wir, das sind ja gar keine Abhaltungsgründe. Das, was für uns das Wichtigste ist. Die Einladung Gottes hat ihren Termin. Ich habe in den letzten Wochen oft gedacht, was wäre, wenn eines Tages Gott uns den Raum entziehen würde, dass wir gar keine Mission mehr treiben könnten. Dass unsere Währung nicht mehr transferiert werden könnte ins Ausland. Dass unsere Missionare nicht mehr hinaus dürften, wie es in der DDR schon der Fall ist. Wenn wir plötzlich nicht mehr auf der Straße von Jesus predigen dürften, wie es in vielen Ländern dieser Welt ist. Das ist doch eine einmalige Zeit, wo der Herr uns Möglichkeit gibt, seinen Ruf weiterzutragen. Soll keiner das Missverständnis jetzt mitnehmen, als ob das Heiraten unwichtig wäre oder bös wäre oder nicht heilig wäre, dass Jesus das herunterspielt und sagt, Joch Ochsen kaufen ist vielleicht doch ein bisschen sündig, darum lässt man besser die Finger davon. Das hat Jesus gar nicht gemeint. Sondern Vorrang vor allem im Leben hat die eine Frage, ob ich verstehe, dass Gott mich einlädt zu seinem Fest. Und da muss ich zupacken und einschlagen und sagen, ja, ich komme. Und dann darf ich all die anderen Entscheidungen oft auch noch tun, in seinem Namen. Das geht oft noch mit. Das hindert gar nicht. Aber das ist wichtig, Sie müssen hineinpassen in diese große Einladung. Viertens. Und wenn sein Haus nicht voll ist, das hat den König noch nie hindern können, dass Menschen seinen Ruf weggestoßen haben. Es steht sehr ernüchternd da, dass viele den Ruf hören, aber wenige annehmen. Vielleicht sind Sie heute der Einzige aus Ihrer Familie, der den Ruf aufgenommen hat. Alle haben ihn gehört. Ich denke manchmal, ich will noch einmal den Menschen in Stuttgart den Ruf vorlegen. Nur, dass Sie es wissen, Sie müssen sich jetzt entscheiden. Die Leute fällen eine Entscheidung. Das Haus bleibt nicht leer, geht hin an die Hecken und Zäune. Das ist immer so gewesen, dass die, die sich dafür für würdig hielten, den Ruf nicht annahmen. Das ist eine Not in Israel gewesen und heute ist es eine Not im christlichen Abendland. Es ist bewegend, wenn man sieht, wie in Asien und Afrika heute Aufbrüche sind. Tausende und Abertausende kommen zum Glauben an Jesus und nehmen die Einladung an. Und in Deutschland werden die Gottesdienste leer und das Glaubensleben wird lahm und Menschen haben schon längst ihren Platz verlassen am Hochzeitsmahl. Der Tisch wird voll. Darum ist es so wichtig, dass Sie an diesem wunderbaren Geschäft der Weltmission beteiligt sind. Auch in Zeiten, in denen bei uns im Land gar nicht viel geschieht. dass draußen in der Welt die Völker erwachen und den Ruf hören und kommen. Und dann wird dieses Gleichnis so groß, gerade da, wo manche denken, ist das nicht unheimlich, dass da von den Heeren des Königs steht, der Städte zerbricht. Wir sind der Meinung, dass so viel auch vom Zerbrechen der Welt damit zusammenhängt, dass sie nicht den Ruf Jesu angenommen haben. Ihr habt nicht erkannt, was zu eurem Frieden dient. Und wenn manchmal in diesen Tagen die Menschen leiden unter diesem unheimlichen Dunkel, das über der Weltgeschichte lastet, dann sagen wir, und das Schlimmste ist, dass sie den Frieden Gottes verloren haben. Aber das ist nicht das Letzte, dass der König zerstört und zerbricht, sondern das Mahl bricht an, der König kommt. Das wird das Allerschönste sein, dass wir ihn sehen. Meine Augen werden den lebendigen Gott sehen, von Angesicht zu Angesicht. Das ist meines Lebens Hoffnung und mein Ziel. Ich hatte gestern eine sehr eindrückliche Ansprache gehört von einem hohen Mann, der sich aus Gesundheitsgründen in Ruhestand versetzen ließ, weil er sehr schwer krebskrank ist, und er sagte, meine Ärzte geben mir höchstens noch Hoffnung, bis zum August dieses Jahres zu leben. Und er stand am Rednerpult und sagte, es ist ein eigenartiges Gefühl, wenn Sie wissen, ab September brauche ich keinen Terminkalender mehr. Ich kann alle Termine streichen. War erschütternd. Neben mir saßen Menschen, Männer und Frauen, die haben geweint. Das kann man nicht ertragen. Das ist was völlig anderes, wenn sie umdenken und sagen, es dauert gar nicht mehr lang, dann darf ich den König sehen. Und der König macht sich auf, um mit uns zu reden. Das verstehe ich gar nicht. Der heilige Gott, der die Welt geschaffen hat, will zu mir. Schön, dass du gekommen bist. So wird es in der Ewigkeit mal sein. Schön, dass du gekommen bist und hast alles durchgestanden und hast erkannt, wie ich dich habe tragen wollen. Das ist noch ganz anders. Ich will kein Beispiel mit irdischen Hochzeiten bringen und mit Eltern und Großvätern und mit wem man enge Verbindungen hat, Ehegatten. Das ist alles noch viel größer. Der König kommt. Auf diesen Augenblick freue ich mich und da will ich dabei sein. Einer, der saß dabei, der hat das Kleid nicht übergezogen, weil er gar nicht gewusst hat, wer der König ist. Er hat sich so mit seinen Lumpen hingesetzt. Das ist das Schöne, dass ich mich zurüsten darf heute für dieses große Fest, dass ich das Kleid drüber ziehen darf, über meinen schmutzigen Leib. Christi, Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werde eingehen. Ich darf mich freuen, dass ich gut bin, weil er mich gut macht, weil er meine Schuld durchstreicht und weil ich gerecht bin, durch ihn. Verpassen Sie doch diesen Ruf nicht und geben Sie diese königliche Einladung weiter. Das Schönste, was Sie von Ihrem Leben sagen können, ist, dass Sie sagen können, im Himmel, meine Kinder sind dabei, mein Mann ist dabei, meine Freunde sind dabei. Es wird der einzige Schmerz sein, wenn nicht alle mit dabei sind. Amen. Und dann singen wir vom Lied Bei dir Jesu will ich bleiben, 279, die Verse 2 und 3.
Thank you.
wollen beten. Du großer und wunderbarer König, wir danken dir, dass wir jetzt schon teilnehmen dürfen an diesem Mahl, dass das schon angebrochen ist. Und wir möchten dir danken für die vielen Stärkungen, die du uns jetzt schon gibst und für den wunderbar bereiteten Tisch, an dem wir sitzen dürfen in deiner Gemeinde. Dein Wort kann uns oft bis in die tiefsten leiblichen Schwächen hinein ermutigen und aufrichten und stark machen. Dafür danken wir dir. Wir freuen uns, bis wir das Mahl neu feiern mit dir in deinem Reich. Aber da bedrückt es uns, dass wir so oft deinen Ruf nicht weitergegeben haben, dass wir uns damit abfinden konnten, wie Menschen um uns herum sterben, die deine Einladung wegschieben. Herr, wir wollen dich bitten, lass sie nicht umkommen und verloren gehen wegen unserer Untreue, weil wir die Einladung schlecht überbracht haben. Mach uns treu in diesem Dienst. Gib uns ein Herz der Liebe für alle Taten der Diakonie, aber gib uns auch das Herz, das den anderen nicht loslässt, keinen Menschen auf dieser Welt. Und wir sind bedrückt über den fast 3 Milliarden Menschen, die dein Evangelium noch nie richtig gehört haben, so dass sie sich entscheiden konnten. Herr, rechne uns diese Schuld nicht zu. Gib unter uns wieder einen neuen Aufbruch zur Mission. Rufe du junge Menschen, die sich für ein Leben lang ganz senden lassen, wo du sie brauchst auf dieser Welt. Aber dass sie deine Boten sind und dass sie den klaren Ruf deiner Liebe weitergeben. Gebrauche auch uns dazu, unser Glockengeläut und unseren Gemeindebrief, unsere Besuche und Gespräche, die wir machen, dass Menschen etwas ahnen von deinem großen Fest. Du kannst es wirken, dass die Menschen sich auch nicht stoßen an unserer Äußerlichkeit, an unserem abstoßenden Wesen, an unserer trüben Art, sondern dass etwas durchbricht für sie von deinem Glanze. Wirke das in allen Versammlungen, auch heute über unserem Zusammensein nachher, über unserem gemeinsamen Mittagessen und über allen Begegnungen. Gib du herzliches Verstehen, Liebe und Freundlichkeit gegen jedermann. Wir möchten dich auch bitten für alle, die nicht bei uns sein können, die jetzt zu Hause sind. Grüße sie, die Kranken und Alten und Gehbehinderten, die Schwermütigen. Sei du ihnen nahe. Und wir wollen dich auch bitten für alle, die draußen im Missionsdienst stehen und die einsam sind, mach du sie mutig, dein Werk zu treiben. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nun singen wir noch diesen Missionsvers vom Lied 222, den vierten Vers. 222. Sie einladen, jetzt dann drüben zum Bericht von Frau Brinkmann. Sie ist gerade bei den Kindern, darum hat sie hier im Gottesdienst keinen Gruß gesagt, aber wir haben ja anschließend noch Gelegenheit. Um 11:15 geht's drüben weiter. Der Saal umgebaut wird, das gibt Ihnen auch noch die Gelegenheit, so einen kleinen Ständerling zu machen und auf andere zuzugehen. Es sind immer wieder solche unter uns, die hier sich nicht auskennen, und Gäste. Das freut uns besonders, aber da es sehr viele Gäste sind, wundern Sie sich immer, dass die Leute neben Ihnen so kühl sind. Die sind dann so einsam wie Sie auch. Und dann wagen Sie einfach mal so einen Blick hinüber und einen netten, freundlichen Gruß. Das ist oft eine schöne Stärkung und Ermutigung. Benutzen Sie das auch. Und um 11:15 geht es dann drüben weiter bis 11:45. Anderthalb Stunden wird Frau Brinkmann berichten mit Lichtbildern aus Thailand von der Arbeit dort im Rahmen der Marburger Mission. Und Sie werden uns eine große Freude machen, wenn Sie auch noch zum Essen da bleiben. Es ist kein Hochzeitsmahl. Wir wollen extra es schlicht machen bei diesem Essen, auch im Blick auf den Welthunger, aber ein stärkendes Mahl und ein Mahl der Gemeinschaft. Es wird mit Liebe zubereitet, wie immer bei unseren Essen, und da wäre es einfach schön, wenn Sie kommen würden. Es ist schon gestiftet, es wird nichts abgezogen von Opfern dafür, sondern wir laden Sie einfach ein, dabei zu sein. Am nächsten Samstag ist unser Kleiderpackaktion. Am Freitag zwischen 16:00 kann man nochmal Kleider abgeben. Wir sind Ihnen dankbar, wenn Sie das Porto dazu geben, etwa 3 Mark pro Kilo. Oder auch sonst Gaben, weil wir Lebensmittel und ähnliche Dinge, die so selten sind, schicken. Sie haben ganz recht, wenn Sie fragen, geht nichts verloren. Das ist in einem solchen chaotischen Land wie Uganda nur eine Frage des göttlichen Schutzes. Und dafür wollen wir beten. Und wir können nur staunen, dass Gott bisher hat diese Pakete ans Ziel gelangen lassen. Ich halte das für unglaublich. Garantieren kann Ihnen das keiner mehr. Sie wissen gar nicht, was für ein Chaos in diesem Land herrscht. Aber wir haben die Bitte von den kirchenleitenden Bischöfen, dass das im Moment der wirksamste Weg wäre und der Weg, der noch am sichersten wäre. Und denen wollen wir dieser Bitte nachkommen. Darf ich Sie bitten, für den Sommerabend am 7. Juli Beiträge musikalischer oder kulinarischer Art, das ist was man futtern kann, melden, bei meiner Frau zum Beispiel oder beim Herrn Bayer, der sammelt die Gestaltungsbeiträge. Es wäre nett, wenn einfach so ganz verschiedene Sachen zusammenkäme, musikalische Gedichtbeiträge. Wir wollen einen schönen Abend miteinander machen, der Gemeinschaft. Es sind auch andere, die sich beteiligen. Nur wäre es gut, wenn wir heute etwa wüssten, was wir ins Programm aufnehmen, auch dann für das kalte Buffet. Und merken Sie sich doch den Termin vor, so vor den Ferien. Warten Sie noch mit Ihrem Koffer packen, bevor Sie verreisen. Aber dass Sie da dabei sind, das tut uns so gut, wenn wir auch einen fröhlichen Abend miteinander haben. Wir haben drüben am Büchertisch jetzt dieses neu erschienene Buch, Biblische Geschichten, das ja auf 4 Bände angelegt ist. Ganz wichtig, wie man biblische Geschichten erzählt, ganz praktisch einfach erzählt, für Kinder. Da drüben, auf dieser Seite ist der 1. Band nun da, in Taschenbuchausgabe. Es liegen auf dem Tisch so vorne dran die Bücher, die ich sehr empfehlen will, auch für Paten oder Großeltern im Blick auf die Kinder, die oft heute erschütternd wenig biblische Geschichte erfahren. Nun ist es bei unseren Missionsmatineen immer so üblich gewesen, dass wir das Opfer der Marburger Mission mitgegeben haben. Das geht heute nicht. Unsere Kirchenleitung erbittet das Opfer für die Diakonie, für das diakonische Werk. Unser Opfer heute ist für das diakonische Werk und für die diakonische Arbeit bestimmt in unserem Lande. Aber alles Opfer, das drüben im großen Saal dann gegeben wird beim Mittagessen, geht für die Arbeit von Frau Brinkmann hinüber. Dann können Sie es einteilen oder machen, wie Sie es wollen. Bestattet wurde in der vergangenen Woche Frau Else Martinitz, 83 Jahre, Hohenheimer Straße 37. Frau Gertrud Fischer, 78 Jahre, Danniger Straße 25. Wir hörten bei einer dieser Bestattungen das Wort: Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.